Deutschlandfunk. Der Tag.
Mitten rein in den bayerischen Wahlkampf flattert auf einmal ein Flugblatt, über das am Wochenende viel gesprochen und berichtet worden ist. Und das vieles, vielleicht sogar alles durcheinander bringt in der bayerischen Landespolitik.
Das sind schlimme Vorwürfe im Raum. Dieses Flugblatt ist menschenverachtend und geradezu eklig. Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden, und zwar vollständig.
Best Buddies waren Markus Söder und Hubert Aiwanger nie, aber arrangieren konnte man sie schon irgendwie in der gemeinsamen Koalition aus CSU und Freien Wählern. Jetzt alles auf dem Prüfstand. Auch wenn Hubert Aiwanger bestreitet, dass er vor über 30 Jahren das antisemitische Flugblatt verfasst hat. Sein Bruder soll es auf der Schreibmaschine getippt haben, so lautet die offizielle Erklärung. Die Causa Aiwanger besprechen wir natürlich heute am 28. August. Und es geht um die Kindergrundsicherung. Nach harten Kämpfen und Blockaden, Verweigerungshaltungen, wie auch immer, gibt es jetzt eine Einigung in der Ampelkoalition. Wir schauen, wie die aussieht. Mein Name ist Sonja Meschkat, dann geht's jetzt los.
Zum Teil waren es wirklich sehr harte Verhandlungen, um in der Sache zu einem guten Ergebnis zu kommen, aber es hat sich belohnt. Das Ergebnis unserer Verhandlungen ist die umfassendste sozialpolitische Reform seit vielen Jahren.
Das wichtigste sozialpolitische Projekt für die Ampel also, die Kindergrundsicherung. Lisa Paus, die Familienministerin, haben wir da gerade noch mal gehört, heute Vormittag aus der Pressekonferenz. Dieser Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, der beschreibt eben, was sich ändern soll, wie es gelingen soll, für weniger Kinderarmut zu sorgen. Und dass eben im Fokus steht, dass möglichst viele Kinder dieselben Chancen haben oder bekommen. Der Weg dahin zu diesem Gesetzentwurf, der war lang, der war hart, vor allem zwischen FDP und Grünen. 7 Stunden Verhandlungen im Kanzleramt, heute Vormittag dann die gemeinsame Pressekonferenz von Lisa Paus, Finanzminister Christian Lindner und Arbeitsminister Hubertus Heil. Und Stefan Dietjen, den holen wir jetzt auch noch dazu, denn der hat den Überblick. Stefan, Lisa Paus wollte ursprünglich 12 Milliarden, zwischendurch auch mal 7. Und Christian Lindner hat dann eben irgendwann gesagt, sorry, aber über 2 Milliarden können wir sprechen, mehr allerdings nicht. Jetzt sind es am Ende 2,4 Milliarden zusätzlich geworden. Ich habe mich gefragt, war das den Kampf eigentlich wert? Also, das müsst ihr natürlich Lisa Paus fragen oder Christian Lindner, aber die sind gerade nicht da, also frage ich dich.
Naja, Lisa Paus hat die Frage heute beantwortet. Sie hat gesagt, ja, das war eine harte Auseinandersetzung, das war eine intensive Diskussion, aber das hat sich gelohnt. Sie sagt, das sei ein Paradigmenwechsel, das sei also das System der Absicherung von Kindern ganz neu aufgebaut worden. Und sie hat versucht, das jedenfalls von dieser Diskussion um die großen Zahlen wegzunehmen und mehr auf die Fragen der systemischen Veränderungen, die man da vorgenommen hat, zu fokussieren. Die Frage, ob das nun für Lisa Paus auch gemessen an den hohen Erwartungen, die am Anfang geweckt worden sind, ein Erfolg ist oder nicht ein Erfolg ist, ich glaube, das ist eine sehr politische Frage. Wir haben jetzt heute im Laufe des Tages jedenfalls einige Sozialverbände gehört, die gesagt haben, mit Blick auf die Zahlen, das reiche nicht. Das ist auch die Kritik, die wir von der Linkspartei jetzt natürlich sofort gehört haben. Also das ist eine ganz klassische politische Streitfrage.
Politische Streitfrage, aber trotzdem ist es in der Pressekonferenz ja schon ein bisschen so verkauft worden, zwischen Paus und Lindner vor allen Dingen, als wenn jetzt beide super zufrieden wären. Aber da kann man durchaus ein Fragezeichen hintersetzen.
Naja, die haben schon beide zu verstehen gegeben, dass sie das, wenn sie alleine regieren würden, alleine entscheiden könnten, dass sie es anders gemacht hätten. Auch Lisa Paus hat gesagt, dass wenn es allein nach ihr gegangen wäre, dann wäre da auch in der Summe mehr rausgesprungen dabei. Aber das ist nun mal eine Koalitionsregierung, und wir haben ja in dieser Pressekonferenz, die wir da am Vormittag verfolgt haben, auch gesehen, dass das Parteien sind, die mit ganz anderen Grundhaltungen an diese sozialpolitischen Probleme rangehen, ganz unterschiedliche Vorstellungen haben von der Rolle, die der Staat da als Leistungserbringer, als Leistungsträger spielen soll, spielen kann, und von der Eigenverantwortung, die man Menschen geben will. Und du ahnst schon, wie die Rollen da verteilt sind. Das sind die Grünen und die SPD, die sich darüber freuen und sagen, ja, der Staat Wird da jetzt noch mehr, wie Lisa Paus das sagte, zu einem Service-Dienstleister? Diese ganze Frage der Kindersicherung wird von einer Hohlschuld, die sich die Bürger abholen müssen, zu einer Bringschuld, genau, die der Staat dann erbringen muss. Also das ist die Rolle des Staates. Und Christian Lindner, der immer wieder betont hat, für ihn sei es am allerwichtigsten gewesen, dass Leistungsversprechen auch mit Erwartungen verknüpft worden sind, weil das ist ein Teil dieser Reform, weil bestimmte Leistungen besonders dann erbracht werden, wenn erziehende Eltern, alleinerziehende Eltern besonders, auch ab einem bestimmten Alter ihrer Kinder dann auch Arbeit aufnehmen und selbst zum Unterhalt beitragen.
Dann lass uns doch nochmal genauer auf diese Punkte gucken, die da jetzt verändert werden, die vorgesehen sind. Also was soll sich ändern? Wo würdest du sagen, das sind die zentralen Punkte?
Ja, ich glaube, man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass das nicht im Prinzip eine ganz neue Leistung ist, die da eingeführt werden soll, sondern eine Bündelung von vorhandenen Leistungen. Das wesentliche Ziel dieser Reform ist es, unterschiedliche Leistungen für Kinder, das Kindergeld, Sozialhilfe, der Kinderzuschlag, der Sofortzuschlag, also ganz unterschiedliche Leistungen, die bisher einzeln erbracht und auch einzeln beantragt werden müssen und zum Teil eben auch bei verschiedenen Stellen, beim Jobcenter, bei der Familienkasse, bei Bürgerämtern, bei Kommunen. Also, dass das sozusagen mit einem Klick zentral gemacht werden können. Also es geht um eine Verfahrenserleichterung, um eine Entbürokratisierung im Sozialbereich.
Aber das was du gerade, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, dann versteht man es nochmal besser, so wie du es gerade auch schon gesagt hast. Also im Prinzip sind das ja so viele unterschiedliche Leistungen, die man eben einzeln beantragen muss, dass das ja eben auch die Kritik war, dass man gesehen oder erkannt hat, also viele Familien haben diese Leistungen eben gar nicht erst abgerufen, weil zu viele unterschiedliche sind und weil am Ende vielleicht auch gar nicht mehr klar gewesen ist, auf was hat man jetzt Anspruch.
Ganz genau. Und das ist auch der Konsens, der Ausgangskonsens in der Koalition gewesen. Genau dieser Befund, der Staat bietet da Leistungen an. Da gibt es Menschen, die haben eigentlich Anspruch auf Leistungen und nehmen das aber gar nicht wahr, weil da bürokratische Hürden sind, weil das kompliziert ist zu verstehen, wo, bei wem habe ich eigentlich welche Ansprüche. Und das will man vereinfachen. Und dann kommt eine ganz andere Frage, dass die Erwartung entstanden ist, die Hoffnung entstanden ist bei den Grünen, dass man die Leistungen dann auch im Zuge dieser Reform deutlich steigern kann. Da kamen dann diese hohen Beträge bis zu 12 Milliarden ins Spiel, die diese Erwartungen geweckt haben. Es wird am Ende mehr geben. Und da wird es jetzt kompliziert, wenn man genau sehen will, wird das mehr? Das wird nur für einen kleinen Teil der Betroffenen, da besteht die Aussicht, dass die am Ende mehr bekommen. Der wesentliche Teil dieser Reform, würde ich sagen, bleibt das Ziel, Verfahren zu vereinfachen, zu entbürokratisieren. Und da werden wir jetzt zunächst noch mal sehen, dass auch das einen erheblichen Aufwand bedeutet für die Betroffenen, für die Behörden, die da entstanden sind. Die müssen jetzt neue Serviceportale auflegen. Das ist eine IT-Herausforderung. Da müssen Verfahren zusammengelegt, vereinheitlicht werden. Das wird sicherlich auch das Gesetzgebungsverfahren prägen, das uns ja jetzt bevorsteht. Da werden dann Verbände, da werden die Betroffenen angehört. Und ich würde jetzt schon mal voraussagen, da werden wir eine Menge Klagen hören, dass die sagen, das ist alles eine schöne Idee. Aber wir haben zunächst mal eine Menge mehr Arbeit damit.
Eine Menge mehr Arbeit. Und es ist also dann vom jetzigen Standpunkt aus betrachtet auch noch gar nicht sicher zu sagen, ob es dann am Ende wirklich einfacher wird, auch wenn man diese ganzen Leistungen dann zusammenfassen will.
Ich würde sagen, für die Betroffenen, für die Bezieher von diesen Sozialleistungen wird es, wenn das so umgesetzt werden kann, wird es einfacher. In der Tat, das ist das Ziel. Sozusagen ein Klick, ich stelle einmal einen Antrag, ich gebe einmal an, wie meine Einkommens- und Lebensverhältnisse sind und dann wird eine zentrale Berechnung gemacht, aus der sich dann ergibt, wie viel Geld ich bekomme.
Die Familienministerin hat ja auch noch mal sich heute in der PK auf die Alleinerziehenden bezogen. Ist das denn so eine Gruppe, wo man sagen kann, für die wird es dann tatsächlich besser finanziell?
Für einen Teil der Alleinerziehenden wird es besser. Da werden in der Tat Anreize gesetzt. Und zwar besonders dann, wenn Alleinerziehende, deren Kinder in der Schule sind, die Möglichkeit nutzen, selber wieder erwerbstätig zu werden. dann wird das, was bisher der Kinderzuschlag ist, höher ausfallen und es werden Erleichterungen für diese Betroffenen eingeführt bei der Verrechnung von Unterhalt. Also klassisches Modell, eine Frau leistet den Hauptteil des Betreuungsaufwandes, der Vater zahlt Unterhalt. Dann kommt das Kind in die Schule, ist vormittags in der Schule und die Mutter nimmt eine Teilzeitbeschäftigung auf, bekommt aber nach wie vor Unterhaltsleistungen vom Staat. Die werden bisher, diese Unterhaltsleistungen werden auf die Kinder, auf den Kinderzuschlag etwa, den die Mutter dann bekommen kann, für den Kind werden die angerechnet. Und diese Anrechnung soll verringert werden, wenn Betroffene Arbeit aufnehmen. Da ist natürlich auch die Ausgangsüberlegung, dass es Möglichkeiten gibt, dass einerseits der Arbeitsmarkt so ist, dass Arbeitskräfte gefragt sind, dass man Jobs kriegen kann, wenn man will, und dass andererseits Betreuungsangebote für Kinder, Kita-Angebote insbesondere, dass die erweitert worden sind. Und der Befund, Christian Lindner hat das heute Morgen nochmal gesagt, ist, dass die Erwerbsquote Alleinerziehender trotzdem nicht gestiegen, sondern sogar etwas zurückgegangen ist. Dem will man durch diese verstärkten Anreize entgegensteuern.
Jetzt hat es ja dieses Veto beim Wachstumschancengesetz, ich stolpere leider immer wieder ein bisschen über dieses Wort, sorry dafür, beim Wachstumschancengesetz gegeben, eben durch die Familienministerin, durch Lisa Paus. Das ist ja auf eine Art und Weise eben miteinander verknüpft. Heißt das denn jetzt an diesem Punkt, okay, da ist alles Paletti, Veto aufgehoben, oder wie läuft das an dieser Stelle weiter?
Nee, das werden wir erst sehen, denn formell war das ja nie ein Veto. Das ist formell ein sogenannter Leitungsvorbehalt gewesen, der da von der Familienministerin, auch von Umweltministerin Lemke gegen dieses Steuererleichterungsgesetz, das Wachstumschancengesetz zur Wirtschaftsförderung eingelegt worden ist. Und die haben immer gesagt, das ist völlig unabhängig von der Auseinandersetzung um die Kindergrundsicherung. Das sind inhaltliche Einwände, die wir gegen dieses Vorhaben von Christian Lindner haben. Da haben wir nochmal Fragen, die müssen beantwortet werden. Wir haben nur durch die Beobachtung gesehen, natürlich war da politisch ein Zusammenhang. Das war ein, tja, wie man es nennen will, das war eine Rache, das war ein politisches Druckinstrument. Manche haben gesagt, das ist Erpressung gewesen. Also faktisch ist diese Verknüpfung da gewesen. Sie ist nie ausgesprochen gewesen, aber aus der Beobachtung her würde ich davon ausgehen, natürlich, man ist bei der Kindergrundsicherung jetzt zunächst jedenfalls auf der Ebene des Bundeskabinetts mal über den Berg, und das wird jetzt eine Frage der Zeit sein, dass das dann auch für das Wachstumschancengesetz gilt.
Du hast auch kurz gezögert, Stefan. Ich habe es genau gehört. Wachstumschancengesetz. Das ist aber auch nicht einfach. Dann lass uns noch gucken auf morgen kurz. Da steht die Kabinettsklausur an. Und das könnte ja durchaus auch noch mal spannend werden. Es gibt ja auch noch andere Themen, die dazu beackern haben. Heizungsgesetz, Industriestrom. Glaubst du denn, mit dem, worauf man sich jetzt geeinigt hat bei der Kindergrundsicherung, dass sich die Ampel da jetzt selbst so ein bisschen befriedet hat, oder ist da eigentlich immer noch ordentlich Zunder drin?
Ja, ich habe ja eben von diesen unterschiedlichen politischen Grundhaltungen gesprochen, und die werden dieses Regieren der Ampelkoalition natürlich weiter prägen. Die sind nicht weg, die prägen nach wie vor sowohl die Zusammenarbeit im Kabinett und dann noch viel stärker auf der Ebene der Bundestagsfraktionen, die geprägt sind, bei den Grünen etwa von vielen jüngeren, eher linkeren Abgeordneten, auch bei der SPD, die in der ersten Phase dieser Regierung sehr, sehr viele Kompromisse auf verschiedenen Gebieten gemacht haben und bei denen auch so ein gewisser Punkt erreicht ist, wo die Geduld einfach ans Ende kommt und wo die jetzt mal Erfolge für sich sehen wollen. Auch das haben wir in den Auseinandersetzungen der letzten Wochen gesehen. Was die Kabinettsklausur angeht, muss man, glaube ich, sehen, was diese Kabinettsklausuren sind. Das sind keine Arbeitssitzungen, wo man sozusagen die ganzen Probleme, die sich angehäuft haben in den vergangenen Monaten, systematisch einen Punkt nach dem anderen zur Diskussion stellt und dann am besten löst, sondern das sind eigentlich eher so atmosphärische Veranstaltungen. Da werden Gäste von außen eingeladen, da führt man mal so allgemeine, abstrakte Diskussionen auf einer größeren politischen Flughöhe und versucht eigentlich, ja, mal so eben abseits der Probleme des Alltages Gemeinsamkeiten zu finden, sich gut zu unterhalten, abends auch ein Glas Wein zu trinken. Ein Teilnehmer hat mir mal fast etwas zynisch gesagt, diese Kabinettsklausuren, das sind eigentlich Politikvermeidungsveranstaltungen. Das ist jetzt natürlich anders, da kommt man kaum mehr drum herum, das zu vermeiden, weil die Probleme eben so gravierend sind. Also da wird man schon das eine oder andere ansprechen müssen. Das wird dann aber auch eher formal auf einer Kabinettssitzung am Ende der Klausur passieren. Also da wird dann ein Moment sein, wo die sagen, so jetzt Schluss mit der netten Kaminrunde, jetzt treten wir in eine Kabinettsbesprechung an, wo dann bestimmte Dinge auch nochmal formal beschlossen werden können und möglicherweise dann auch nochmal diskutiert werden können.
Aber ganz eventuell geht man hier schon mal etwas entspannter da rein. Stefan, danke dir auf jeden Fall dafür, dass du uns hier mal wieder den Überblick gegeben hast.
Gerne. Tschüss, Sonja.
Ein Flugblatt und seine Folgen. Oder vielleicht hat es auch gar keine Folgen. Niemand weiß das zum aktuellen Zeitpunkt. Es geht, um ins Thema mal einzuführen, um Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident in Bayern. Die Süddeutsche Zeitung hat recherchiert, dass Aiwanger möglicherweise ein Flugblatt verfasst haben könnte, das eindeutig antisemitische Aussagen auflistet. Bisher gibt es zwar einige Indizien, aber keine Beweise. Unter Druck ist Hubert Aiwanger trotzdem, allerdings nicht nur er. Und dazu holen wir uns jetzt nochmal eine Einschätzung und lassen uns die Entwicklung vom Wochenende nochmal erzählen von Michael Watzke. Das ist unser Landeskorrespondent für Bayern. Michael, wir versuchen mal alle hier auf denselben Stand zu bringen. Ich fange mal an. Also, es geht um dieses antisemitische Flugblatt. Darüber hat die Süddeutsche Zeitung berichtet und vermutet, dass Hubert Aiwanger der Verfasser sein könnte. Der streitet das ab. Er hat es wohl verteilt mit 17 an seiner Schule. Und dann kommt irgendwann sein Bruder ins Spiel. Vielleicht magst du ab hier einfach übernehmen.
Ja, und ein kleines bisschen präzisieren. Nach meinen Informationen hat Hubert Aiwanger nicht zugegeben, dass er es verteilt hat, sondern er hat lediglich gesagt, es wurde in seinem Schulranzen gefunden. Und daraufhin sei er ins Direktorat zitiert worden und habe ein Strafreferat halten müssen über den Nationalsozialismus, über das Dritte Reich. Also, dass er es verteilt hat, das hat er so noch nicht zugegeben. Aber irgendwie müssen die Lehrer ja wohl gewusst haben, dass es in seinem Ranzen ist. Denn das ist klar, das ist auch erwiesen. Aber ob er es geschrieben hat, das ist unklar. Er sagt, es war sein Bruder. Der Bruder bestätigt das. Der Bruder ist etwa 11 Monate älter, Helmut Aiwanger, als sein kleiner Bruder Hubert. Die beiden waren tatsächlich beide an dem Gymnasium. Und es stimmt soweit, was Helmut Aiwanger sagt, nämlich, dass er ein Schuljahr wiederholen musste. Und möglicherweise war er tatsächlich wütend und sauer. Aber ob er deshalb ein solches Flugblatt mit solch schlimmen, grauenhaften Aussagen verteilt und schreibt, das ist die Frage.
Jetzt haben wir diese ganze Vorgeschichte, die ja übers Wochenende auch wirklich nochmal Fahrt aufgenommen hat, wie man so schön sagt. Wie ernst ist die Lage denn jetzt eigentlich? Also was wir heute, Stand heute Nachmittag ja wissen, ist, dass Markus Söder, CSU, Ministerpräsident von Bayern, ja einen Sonderkoalitionsausschuss einberufen möchte im Bayerischen Landtag für morgen, ist das, glaube ich, angesetzt, ne?
Nicht nur möchte, sondern den hat er einberufen. Zudem wird, nach meinen Informationen, Hubert Aiwanger morgen erscheinen. Das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. In Bayern ist Sommerpause, alle sind im Urlaub. Und jetzt also dieser Sonderkoalitionsausschuss, bei dem Tacheles geredet werden wird, wie mir eine Quelle aus der Staatskanzlei gesagt hat. Und die interessante Frage ist, wie wird sich Hubert Aiwanger dort morgen äußern? Ich glaube, die Situation wird dann nicht ernst im Sinne von, hier ist die Koalition gefährdet in Bayern, wenn Hubert Aiwanger sagt, was damals passiert ist und sich nochmal deutlich distanziert von dem, was in dem Flugblatt stand oder steht, egal ob er es geschrieben hat oder nicht. Wenn er das tut und sich nicht in Widersprüche verwickelt, dann glaube ich, ist die Sache zumindest aus Sicht der Koalition abgetan. Wenn aber da Widersprüche drin sind oder wenn Aiwanger das so nicht zurücknehmen möchte oder wenn noch neue Dinge herauskommen und sich zeigt, dass er in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten auch noch sozusagen antisemitisch oder völkisch rechtsradikale Gedanken geäußert hat, dann hätte die Koalition in Bayern ein großes Problem. Und das hätte natürlich dann auch große Auswirkungen auf die Landtagswahl am 8. Oktober. Okay.
Es gibt ja schon diese Erklärung von Aiwanger, in der nennt er das Flugblatt ekelhaft und menschenverachtend. Das heißt, das reicht aber jetzt im Prinzip noch nicht für diejenigen, die da morgen am Sonderkoalitionsausschuss teilnehmen. Die wollen mehr als diese Äußerung.
Ja, sie wollen es zum einen mündlich und nicht nur schriftlich von Aiwanger hören, so sagt Markus Söder. Zum anderen wollen sie schon auch noch klären, wenn er es nicht geschrieben hat, warum hatte er es dann im Ranzen, wenn in diesem Flugblatt steht, wir laden ein oder wir schreiben diesen Bundeswettbewerb, diesen fiktiven Bundeswettbewerb aus. Wer waren denn wir? Waren das die Brüder Aiwanger oder waren das andere? All das muss Hubert Aiwanger morgen klären. Aus meiner Sicht würde ich sagen, glaube ich, kann man Hubert Aiwanger, selbst wenn er sagen würde, ja, ich habe damals damit unter einer Decke gesteckt, ich habe auch an diesem Flugblatt mitgewirkt, da kann man ihm, ich meine, juristisch ist das eh keine Frage, es ist ja eher eine politische Frage. Ich glaube kaum, dass man selbst dann ihm den Strick drehen könnte und sagen könnte, das, was du 1987 als 16, knapp 17-Jähriger gemacht hast, das führt dazu, dass du jetzt als Wirtschaftsminister zurücktreten musst. Das glaube ich kaum. Er muss sich halt glaubwürdig davon distanzieren und er muss sagen, damals war die Situation die und die. Ich war 16, es war eine ganz große Dummheit und ich habe das seitdem nie wieder gemacht und ich habe die Strafe akzeptiert und eingesehen. Ich glaube, dann dürfte Hubert Aiwanger auch nicht angreifbar sein. Dann würde man ihn wahrscheinlich zum Märtyrer machen, wenn man ihn dann noch bestraft. Wer will schon für etwas bestraft werden, was man mit 16 vor 35 Jahren gemacht hat? Wenn es allerdings anders läuft, wenn auch noch mehr Dinge rauskommen und wenn da sich ein Verhaltensmuster ergibt, das bis heute reicht, dann, ja, dann hat Hubert Aiwanger, dann haben die Freien Wähler und dann hat auch die Regierungskoalition in Bayern ein Problem.
Glaubst du eigentlich, dass Markus Söder als Ministerpräsident da nochmal eine besondere Erwartung eben hat an seinen Stellvertreter?
Naja, also ich würde Markus Söder schon zugute halten, dass er ein solches Verhalten und ein solches Gedankengut ablehnt, und zwar wirklich rundheraus, dass auch in seiner Jugend, Markus Söder betont ja immer wieder, dass er Franz Josef Strauß-Fan war, dass er sogar ein Franz Josef Strauß-Plakat in seinem Kinderzimmer hatte. Aber ich glaube, dass dieses völkische Gedankengut, dieses ganz weit rechts stehende Gedankengut, auch antisemitisches Gedankengut, Markus Söder immer fremd war, auch in seiner Jugend und Kindheit. Ich glaube ihm das schon, dass er das wirklich auch ausräumen will und das Bild Bayerns gefährdet sieht, wenn da was von übrig bleibt. Aber natürlich ist Markus Söder auch ein Politiker, ein ausgefuchster Politiker. Und er wird versuchen, aus dieser Situation, wenn nicht schon Kapital zu schlagen, dann doch zumindest auch nicht beschädigt hervorzugehen. Und das kann er, indem er völlig klar macht, wie seine Haltung, wie die Haltung der bayerischen Staatsregierung dazu ist. Und wenn das dazu führt, dass Hubert Aiwanger dadurch auch noch beschädigt wird, dass er möglicherweise bei manchen Wählern jetzt den Eindruck erweckt, den kann man nicht guten Gewissens wählen, auch wenn das alles schon so lange her ist mit diesen Aussagen, aber das befleckt ihn zu sehr. Ja, dann sind das vielleicht Wähler für die CSU, die dann eben nicht an Hubert Aiwanger gehen. Und man muss sagen, Hubert Aiwanger ist aktuell in Bayern sehr erfolgreich mit seinen Reden in Bierzelten. Es läuft für ihn. Die Freien Wähler liegen bei 14%. Mein Gefühl sagt sogar, dass sie noch höher gestiegen sind. Und das sind nicht nur oder nicht in erster Linie Stimmen der AfD, denn da kann Hubert Aiwanger, glaube ich, wenig abfischen. Das sind tatsächlich Stimmen aus der CSU, von Leuten in der CSU im rechten Spektrum, also im sehr konservativen Spektrum, die unzufrieden sind mit Markus Söder, mit seinem Flirt mit den Grünen, mit seiner Umweltgesetzgebung, mit vielen Dingen, auch mit dem Bayerischen Verdienstorden an Angela Merkel. Das ist in Teilen der CSU nicht gut angekommen. Und da kann es schon den einen oder anderen geben, der sagt, dann wähle ich halt den Hupsi, weil der ist ein Mensch vom Land, der redet so wie ich und das ist der wahre Franz Josef Strauß. Das ist gefährlich für Markus Söder und da, glaube ich, kann die morgige Koalitionsausschusssitzung Markus Söder helfen, diese CSUler wieder auf Linie zu bringen.
Jetzt müssen wir natürlich auch noch darüber sprechen, Michael, wie das denn eigentlich bei der Partei von Herrn Aiwanger diskutiert wird, also den Freien Wählern. Weißt du das?
Ja, ich habe tatsächlich vor einer Stunde ein interessantes Interview geführt mit Gerhard Losherr. Das ist ein Freier Wähler, einer der Gründungsväter der Freien Wähler, der die Freien Wähler in den 80er Jahren, also ziemlich genau da, als Hubert Aiwanger am Gymnasium war und möglicherweise dieses Flugblatt geschrieben oder zumindest im Schulranzen gehabt hat, da war Gerhard Losherr einer der Gründungsväter der Freien Wähler. Mit ihm habe ich heute telefoniert. Und er sagt, mit 16, mit 17 macht man dumme Dinge. Er will nicht sagen, dass das ein dummer Jungenstreich war. Das ist schon mehr. Aber er sagt, man macht dumme Dinge. Und das darf man jemandem nicht sein ganzes Leben lang vorhalten und sagen, deswegen darfst du nie mehr irgendein politisches Amt bekleiden. Aber er sagt, er ist nicht zufrieden damit, wie Hubert Aiwanger bisher damit umgegangen ist. Einfach nur ein kurzes Statement und ansonsten zu sagen, ich verpfeife hier niemanden. Gerhard Loser hat mir gesagt, verpfeifen ist nicht das richtige Wort in dem Zusammenhang, weil da geht es wirklich um gravierende Vorwürfe und das muss man ernst nehmen und das sieht er bei Hubert Aiwanger bisher nicht. Also, es gibt Gegenwind bei den Freien Wählern, aber es sind nicht viele. Gerhard Loser hat kein aktuelles Amt mehr bei den Freien Wählern. Er ist ein Grand Seigneur, aber kein Mandatsträger. Andere bei den Freien Wählern habe ich nicht gefunden, die sich überhaupt äußern oder die sich im Hintergrund auch kritisch äußern würden. Bisher ist das Fehlanzeige. In der CSU gibt es diese kritischen Stimmen. In der CSU gibt es aber auch durchaus Landtagsabgeordnete, beispielsweise Jürgen Baumgärtner. Mit dem habe ich heute Morgen telefoniert. Der kommt aus Kronach in Oberfranken. Der sagt, er hat überhaupt keinen Zweifel daran, dass Hubert Aiwanger mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes steht, der sei kein Antisemit und deshalb glaubt er auch nicht, dass es am Ende persönliche Konsequenzen geben müsse.
Jetzt gibt es ja auch Menschen, die denken, das sei eine Schmutzkampagne, was damit gemeint ist, dass das eben ganz bewusst lanciert worden ist, also dieses antisemitische Flugblatt ungefähr 6 Wochen vor der bayerischen Landtagswahl. Wird das eigentlich auch ernsthaft diskutiert? Oder ist das etwas, wo man sagen muss, das geht dann eigentlich fast schon in Richtung Verschwörungstheorie? Oder könnte da was dran sein?
Es ist beides. Es wird diskutiert und es geht in Richtung Verschwörungstheorie, muss man sagen, weil die Süddeutsche Zeitung hat heute letztlich aufgeklärt, wie sie an dieses Flugblatt gekommen ist und wie das Ganze entstanden ist. Denn sie hat in einem kleinen Seitenartikel erklärt, dass sie, oder so habe ich den Artikel jedenfalls verstanden, dass sie dieses Flugblatt von einem Lehrer, einem Kollegiumsmitglied von damals bekommen hat. Das muss also jemand sein, der heute schon ein sehr hohes Alter erreicht hat, aber der sich erinnern konnte an diese Situation damals vor 35 Jahren, der wohl auch in dem Ausschuss war, der Hubert Aiwanger vor die Lehrer zitiert hat. Und der hatte das in seinen Unterlagen und er hatte das 35 Jahre lang und er hätte es wohl, so sagt er oder so zitiert die SZ ihn, das nie rausgeholt, wenn nicht diese Erdinger Rede stattgefunden hätte. Mhm. Die Rede von Hubert Aiwanger, übrigens Markus Söder war an dem Tag auch dabei, hat auch geredet, ist ausgepfiffen worden. Hubert Aiwanger ist gefeiert worden.
Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen.
Und das war für diesen Lehrer von damals ein Wendepunkt. Und dann hat er gesagt, ich muss was tun und ich lanciere dieses Papier an die Süddeutsche Zeitung. Jetzt kann man die SZ immer noch kritisieren, weil sie kann ja nicht wissen, wer das geschrieben hat. Vielleicht stimmt es und es war tatsächlich der Bruder von Hubert Aiwanger. Es ist also Verdachtsberichterstattung, aber was nicht der Fall ist, ist, dass irgendein politischer Gegner, also etwa Markus Söder oder die Grünen oder die FDP, wer auch immer, dieses Papier an die Presse lanciert hätten. Es ist trotzdem komisch, wenn sowas 6 Wochen vor einer wichtigen Wahl in die Presse kommt. Das, finde ich, wirkt immer seltsam. Aber zumindest wissen wir jetzt, wie da der Hintergrund war.
Michael, dann danke dir wie immer fürs Aufdröseln und fürs Erklären.
Sehr gern.
Falls Ihnen oder euch das auch aufgefallen ist, es hat ja hier zwischenzeitlich ein bisschen geknarzt und geknispert in der Leitung. Der Michael Watzke, der war eigentlich schon wieder unterwegs zum Bayerischen Landtag, hat aber freundlicherweise gesagt, nee, komm, für einen Podcast mache ich das Gespräch natürlich. Also war er noch ein bisschen unterwegs und deswegen hat es ja manchmal ein bisschen geruckelt in der Leitung. Ich hoffe auf ihr und auf euer Verständnis. Dann war das der Tag für heute im Team. Im Podcast-Team sind gewesen Sissi Hertnick, Finn Starken und ich. Mein Name ist Sonja Meschkat. Wir können uns bald wiederhören, ganz doll und fest versprochen. Ich freue mich, wenn alle wieder mit dabei sind und bis dahin einen hoffentlich guten Montag. Bis bald. Ciao.